Herzlich willkommen zum Look-Podcast Talk mit Uschi anlässlich des Women Power Day 2025. Im Folgenden hören Sie zwei Interviews mit Women Power Day Bühnengästen live und mitten vom Eventgeschehen aus dem Hotel Park Hyatt in Wien. Die Podcast-Lounge ist powered by Siemens Healthineers und eingerichtet mit Möbeln von Saloni. Viel Vergnügen wünscht Ihnen Ihre passionierte Podcasterin Isabella Burtscher. Herzlich willkommen in der Podcast-Lounge. Jetzt bei mir Birgit Fenderl. Ich freue mich sehr, frisch von der Bühne. Wir sprechen jetzt kurz über die Wechseljahre.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch. Birgit, du hast in Kürze ein neues Podcast-Projekt online ab April, wo es um die Wechseljahre geht.
Ja, es heißt von wegen Pause, also Wortspielerei, eh klar, Pause. Wir machen keine Pause, sondern wir geben Vollgas. Und ich freue mich wahnsinnig. Ich beschäftige mich schon recht lang mit diesem Thema. Und wie viele Frauen, die sich damit beschäftigen, kommt das natürlich auch aus einer eigenen Betroffenheit. Also natürlich. Mich selbst hat das von heute auf morgen erwischt. Ich hatte keine Informationen. Es hat niemand mit mir geredet. Wie wir Frauen habe ich herumgeirrt, gegoogelt, zu Ärzten gegangen, bis ich langsam den Pfad gefunden habe. Sowas macht mich grantig, weil ich mir denke, wir können Herzen transplantieren und ich weiß nicht, was alles in der Medizin und die Wechseljahre sind irgendwie immer noch ein Tabuthema. Es kommt jetzt Gott sei Dank raus, langsam. Und ich freue mich eben riesig, dass ich auch eine großartige Partnerin gefunden habe, Omnibiotik. Mit denen mache ich das gemeinsam. Das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte und ich finde, es geht vor allem um Awareness. Ich bin ja keine Medizinerin und auch keine Expertin in dem Sinn. Ich bin Journalistin, die den Finger hinlegen kann. Und ich werde mit Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, darüber reden. Ich freue mich wahnsinnig. Ursula Strauß ist auch dabei beispielsweise. Oder Angelika Kirchschlager, die großartige Opernsängerin. Aber auch ein Mann, AMS-Chef Johannes Kopf.
Na, weil, interessant.
Ja, und ich möchte auch mit Männern darüber reden, weil es geht uns alle was an. Und das ist aufs Erste ein medizinisches Thema, aber eigentlich ein gesellschaftliches und im Endeffekt dann vielleicht sogar ein politisches Thema.
Eindeutig. Und was wir natürlich auch alle merken, wir Frauen in der Generation X, die das natürlich jetzt Zug um Zug betrifft, es ist auch zunehmend ein Karriere-Thema, das vielleicht einen gewissen Einbruch auch verursacht oder wie man das auch sagen möchte. Du hast ja gerade vorhin auf der Bühne zum Thema gesprochen, dass es keine Hexenjagd sein soll und wenn wir Frauen in der Medienbranche oder in der Medienwelt bestehen und natürlich je älter Frauen in der Medienbranche werden, beziehungsweise dürfen Frauen in der Medienbranche überhaupt altern? Das ist die Frage.
Schritt für Schritt. Ich glaube schon, dass es ein bisschen besser wird. Aber man muss ja nur selbst einmal bewusst fernsehen. Ja? Ja. Wo sind die Frauen 60 plus? Bei deutschen Sendern ist es manchmal ein bisschen besser. Mhm. Ja? Aber sie verschwinden nach und nach. Mir ist das selbst so mit Mitte 30 mal aufgefallen, wie auf einmal Kolleginnen, die Zeit im Bild und andere Sendungen moderiert haben, auf einmal irgendwie nicht mehr da waren und die Männer aber schon. Ja? Ja. Ich war damals wahnsinnig mit meinem eigenen Leben beschäftigt, dass ich das dann gar nicht so, aber ich habe es gespürt, was ist denn da los? Ja? Und in Österreich gibt es so eine Studie nicht, aber in Deutschland hat die großartige Schauspielerin Maria Furtwängler mit der Stiftung, die sie mit ihrer Tochter gemeinsam betreibt, eine wirklich groß angelegte Studie gemacht mit allen deutschen Fernsehstationen und Kommunikationsexpertinnen. Und dann hat man einfach gesehen, it's a man's world. Ja? Ja. Also du siehst vor allem Männer und je älter wir werden, irgendwie desto weniger sehen wir Frauen. Ja? Also Frauen 50 plus zum Beispiel bei Unterhaltungsshows oder so, da sehen wir dann, da sehen wir 8 Männer und im Verhältnis dazu eine Frau.
Unglaublich.
Mhm. Und das prägt eine Gesellschaft natürlich, wie wir sehen.
Ja? Natürlich. Und in diesem Fall bist du ja ein echtes Role Model, vor allem jetzt auch dann mit dem Podcast. Es kommt ja auch Humor mit dem Thema einher.
Ist ja, man muss ja auch lachen. Lachen ist ja die beste Medizin.
Genau.
Ja, und ich war selbst, also da hat es mich gerade richtig durchgebeutelt, war ich bei dem großartigen Stück von Krischka Voss.
Ja.
Es heißt so, ich darf sagen, es heißt fucking hot. Und sie ist schonungslos. Ja.
Ja.
Und sie hat dann auch hormonelle Zustände performt und getanzt auf der Bühne. Und ich bin dort gesessen und habe über mich selbst gelacht.
Ja.
Ja. Und ich denke mal, wenn man mal drüber lachen kann. Irgendwie. Und das Schlimmste ist eben, wenn man nicht reden kann. Ja. Ja. Und wenn man auch nicht lachen kann. Und ich weiß, ich selbst, wie das bei mir angefangen hat, war das ungefähr die Zeit, wo Michelle Obama dann rausgegangen ist und erzählt hat. Ja, wie sie, und ich habe gedacht, Dankeschön, ich bin nicht allein. Ja. Ja, und ich merke das irgendwie, dass wenn man beginnt, über dieses Thema zu sprechen, dann auch immer mehr Frauen kommen und sagen, danke und ich kann auch. Und wenn ich erreichen kann, dass man darüber redet, weil reden ist schon die beste Therapie oft.
Stimmt, ja. Und vor allem auch das Verstehen des eigenen Körpers. Was passiert unter einem Progesteronhoch, was passiert unter einem Östrogenmangel etc.? Das stellt ja Chris Kafosch unter anderem sehr humoristisch auf der Bühne dar.
Es gibt auch so wahnsinnig wenig Info.
Ich weiß.
Wir haben das nie, also in der Schule so und so nicht. Ja. Was ich wirklich erschreckend finde, ist im Medizinstudium kommt das nicht vor. Und auf was hinaus? Ja? Also natürlich, wir wissen, wir Frauen werden durchschnittlich älter als Männer, aber wir werden nicht so gesund älter, in schlechter Konstitution eigentlich. Und ich glaube, dass jetzt endlich die Zeit gekommen ist, wo wir uns das einfach nicht mehr gefallen lassen.
Genau, und da setzt ja auch Siemens Healthineers ein wichtiges Zeichen mit dem Podcast Gender Health Matters, wo sie auch darauf eingehen, wie man die Medizin und auch die Forschung dahingehend verändern kann, dass der Frau und dem weiblichen Körper und der weiblichen Psyche mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn die meisten Forschungen und auch Medizinprodukte werden immer noch am Mann gemessen.
Genau. 1,80
Meter, 90
Kilo. Aber bekanntlich funktioniert eine Frau ja gar nicht. Wir sind sehr komplex.
Natürlich,
ja?
Wunderbar.
Ein Frauenkörper ist ja auch für viele Dinge ausgestattet.
Ganz genau.
Ja? Zum Beispiel Kinder kriegen. Und das bedingt eine sehr komplexe Geschichte. Ja. Und das ist Wahnsinn. Die meisten, so wie du richtig sagst, die meisten Medikamente sind einfach nicht mit dem weiblichen Körper akkordiert oder erforscht und das tut schlecht, ja, das ist nicht gut. Oder beispielsweise die Wechseljahre sind ja oft auch ein psychisches Thema. Ja.
Natürlich.
Viele erfahren, ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich dachte, warum bin ich eigentlich so gereizt und down und gar nicht gut. Und viele Frauen bekommen in dieser Phase auch Psychopharmaka verschrieben. Also nichts gegen Psychopharmaka, die können sehr gut und wichtig sein, wenn man da wirklich ein Thema hat. Aber eigentlich sollte man einfach nur mal eine Blutabnahme machen und einen Hormoncheck.
Ganz
und dann
genau.
Wüsste man, es geht eigentlich um was anderes. Sehr, sehr oft.
Dass man nicht sofort schon den Scheidungsanwalt anrufen muss, sondern sich zuerst einmal vielleicht auf einen Hormoncheck einlässt.
Genau. Sag, Schatzi, es bist nicht du, es ist der Östrogenmangel.
Ja. Genau. Und in diesem Sinne haben es Gott sei Dank, so nehme ich mal an, unsere Töchter in Folge leichter, weil die Information dann in der Gesellschaft angekommen ist. Und da setzt du ein wichtiges Zeichen.
Ja, also meine Tochter, die wird jetzt 20 und mit der rede ich natürlich total darüber. Ja? Also ich meine, da habe ich mir, bei mir war das auch so, das ist ja bei vielen Frauen so, die Kinder in der Pubertät und man selbst im Wechsel. Die geniale Kombination. Ja? Da wird es dann laut, also bei uns wurde es oft laut zu Hause. Irgendwie. Und ich habe das aber dann schon auch transparent gemacht und mein Töchterchen irgendwie, die auch nicht auf den Mund gefallen ist, ich weiß ja, die Hormone. Ja? Ist okay, irgendwie. Aber du weißt, was mal auf dich zukommt. Ich wusste das überhaupt nicht und die meisten von uns wussten es gar nicht.
Genau, früher musste das versteckt werden. Ja, liebe Birgit, in diesem Sinne danke ich dir von ganzem Herzen, auch dass du hier teilgenommen hast am Woman Power Day mit einer wunderbaren Keynote-Speech und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den kommenden Podcast. Wann ist er online?
Bedanke mich. Donnerstag, 3. April, immer alle zwei Wochen, auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, auch auf meinen Social-Media-Kanälen wird es immer noch ein bisschen Hintergrundinfos dazu geben. Es war mir eine Riesenfreude, bei dir zu sein.
Danke vielmals, alles Liebe.
Dankeschön.
Herzlich willkommen in der Podcast-Lounge Corinna Häsele, CEO und Founder at BetterLinked. Du bist Unternehmensberaterin, Psychologin mit stark wirtschaftlich orientiertem Background und du warst soeben Teilnehmende am Panel zwischen Weltretten und To-Do-Listen. Warum Self-Care kein Nice-to-Have ist. Gemeinsam mit Sonja Wessely von Siemens Healthineers, mit Doris Kiefhaber, der Geschäftsführerin der Brustkrebshilfe und anderen. Mit der professionellen Plattform Peer-to-Peer, die du erschaffen hast, gibt es einen Austausch, der auf BetterLinked eben rund um stressbedingte Probleme sich rankt. Probleme, Fragestellungen und vor allem Antworten. Liebe Corinna, du holst das Thema Stress aus der Tabuzone und bietest präventive Unterstützung, bevor die Stressentwicklung das Kommando übernimmt. Warum ist denn Selbstwirksamkeit so wichtig? Warum ist es so wichtig geworden, auf sich selbst zu achten und nicht die Verantwortung einfach wegzuschieben, bis es dann letztendlich zu spät ist.
Ja, vielen lieben Dank. Danke auch für die Einladung. Und ich fühle mich immer geehrt, wenn ich mit so geschätzten Persönlichkeiten auch Gespräche führen darf, sowohl hier als auch dann drüben am Panel auch gesessen zu sein. Und ja, man hat, glaube ich, auch durch das Interesse im Publikum mitbekommen, diese Thematik, dass jeder seine eigenen Herausforderungen hat und jeder nicht weiß, wie man mit den eigenen Challenges umgehen kann. Und vor allem, wie schaffen wir es, noch mehr in diesen Tag hineinzupacken? Da hat man dann auch gesehen, da ist natürlich sehr wichtig auch zu schauen, wo bin ich denn selber? Weil wenn ich auf mich selber als allererstes vergesse, nicht darauf achte, dass ich selber auch Bedürfnisse habe, dann kann ich in Wahrheit auch nicht anderen so wirklich gut unterstützend helfen. Und deswegen ist das Thema Selbstwirksamkeit eigentlich von Grund auf die ureigenste Fähigkeit, auf die wir achten und schauen sollten, weil die fängt nämlich bei dem Thema Fürsorge an, und zwar bei der Fürsorge für mich selber. Und da bin ich auch dann bei dem Punkt, warum wir in der Prävention arbeiten und nicht warten, bis die Menschen sagen, boah, jetzt habe ich Burnout, jetzt bin ich wirklich schwerst erkrankt an unterschiedlichen anderen stressbedingten Erkrankungen, sondern wirklich auf das zu schauen, was brauche ich jetzt, auch in sich reinzuhören und reinzuforschen, was ist denn jetzt gerade für mich wichtig. Wenn ich eine To-Do-Liste habe mit 50 Punkten und ich sage, die muss ich alle heute schaffen, sagt unser Gehirn als allererstes, vielen lieben Dank, ich schalte schon mal ab, weil die 50 Punkte, die schaffst du eh nie. Und wir sind dann immer hinter unseren eigenen Erwartungen, hinter unseren eigenen Wünschen auch hinterher. Und das sollten wir auch selbst bewusst in die Hand nehmen und sagen, okay, ich weiß, ich schaffe 5, die schaffe ich dann gut, da kann ich am Abend sagen, super, das war erfolgreich. Und da habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang, als wenn ich immer hinter meinen Arbeiten und Aufgaben hinterherhechtel und mir die Sorge mache, dass ich eh nie fertig werde.
Mhm. Die Selbstfürsorge, das beste Beispiel wäre ja, wenn es bereits sozusagen am Familienbeispiel zu Hause erfolgt, wenn auch eine Mutter vielleicht sogar schon die Person ist, die gut auf sich selber schaut und nicht nur alle Bedürfnisse der anderen deckt. Stichwort Hierarchie. Wird die Kommunikation immer schwieriger? Ist die Egalität vor hierarchischer Kommunikation möglicherweise ein Schlüssel zu besserem Verständnis oder auch die Empathie in der Kommunikation, oder ist die sogar eher hinderlich einer Zielfindung gegenüber?
Ja, ich arbeite natürlich mit vielen Unternehmen zusammen und da geht es mir sehr, sehr stark auch darum, das Commitment zu haben von den Führungskräften, vom CEO abwärts eigentlich, dass die sagen, uns ist das wichtig, dass wir die Mitarbeiter hören, dass wir die Menschen einbinden, dass wir auch ihre unterschiedlichen Perspektiven wissen und kennenlernen. Dass also auch das Wissen in-house, das da ist, etwas wert ist. Dass ich sozusagen auch schaue, wie gehe ich auf Augenhöhe mit anderen um. Und das ist auch gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten so, so wichtig. Und darum war mir auch das Thema Kommunikation der heutigen Veranstaltung auch so, so wichtig, weil es so notwendig ist, dass Führungskräfte nicht sagen, okay, dieses Kommunizieren, dieses Miteinander sich auszutauschen, das ist mal so ein nice to have. Wenn ich was will, dann sage ich das eh von oben nach unten. Und wenn alles in Ordnung ist, muss ich auch niemandem Feedback geben oder niemanden wertschätzen, sondern das ist dann eh selbstverständlich. Aber wenn ich wirklich jetzt in diesen herausfordernden Zeiten eine gute Führungskraft sein will, dann ist es wesentlich, dass man transparent ist, dass man mit dem Team, mit den einzelnen Teammitgliedern sehr viel aktiver im Austausch ist, sehr viel mehr spricht, auch sich Zeit nimmt, um zu kommunizieren und dass es vor allem auch höchst relevant ist als eine Fähigkeit von Führungskräften, dass es eben um Empathie geht, dass es eben auch darum geht, diese emotionale Intelligenz der Menschen abzuholen und nicht darauf zu setzen, dass man von oben etwas bestimmt. Gibt es ganz aktuelle Studien, die es auch gerade belegen, dass das sozusagen die neuen Führungskräfte-Skills sind und dass man nicht darauf setzt, einfach von oben zu bestimmen, sondern einzubinden.
Also der Glaubenssatz, dass Empathie in der Kommunikation eben zielfindungshinderlich ist und dass das im Geschäftsleben eigentlich nichts zu tun hat, der Glaubenssatz hat ausgedient. Auch von Forschungsseite her ist das bewiesen. Wie gelingt denn nun Wertschätzung, dass sie so formuliert ist, dass sie auch ankommt, damit sie stärkt, aber nicht noch mehr pusht? Was würdest du da dazu sagen?
Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage, weil, wie gesagt, mit der Wertschätzung ist es auch so im Unternehmenskontext, dass man oft das Gefühl hat, ja, könnte ja jetzt den ganzen Tag durchs Haus rennen und irgendwie alle loben, alle motivieren, alle feedbacken, dass es den Menschen gut geht, dass sie das Gefühl haben, es ist alles in Watte gepackt. Und das will ich eigentlich auch gar nicht. Aber das ist ein falsches Verständnis auch von dieser Wertschätzung, weil wenn wir von Wertschätzung sprechen, dann spreche ich darum, dass ich das nicht einfach so in die Menge schmeiße wie ein paar Konfetti, sondern dass ich das bewusst einsetze, bewusst auch nutze als ein Tool, gerade als Führungskraft, den Menschen zu sagen, ich sehe, was du machst. Ich sehe, es ist momentan vielleicht ganz herausfordernd. Das ist in den ganz kritischen Zeiten, die wir jetzt auch haben, mit sehr viel Change und Transformation eine ganz wichtige Botschaft. Man sieht auch als Führungskraft, wie schmeißen sich die Mitarbeitenden in die Projekte rein, wie wird gearbeitet. Da reicht es nicht aus, dann am Ende vom Projekt zu sagen, ah ja, wir haben jetzt das nächste Projekt, das eine war eh super, nicht? So in der großen Drüberstreuer-Variante. Mhm. Deswegen nämlich, und darum ist es auch so wichtig, sich da intern mit den Themen auch gut handhabbar zu zeigen als Führungskraft, dass man eben auch diese Wertschätzung austeilt, weil das schmeißt sich auch sofort auf unser Oxytocin, auf diese Verbindung, dieses Verbindensgefühl. Und wenn ich sage, ich sehe, was du Gutes machst, ich sehe, was du hier beiträgst, was du leistest, sieht erstens mal der Mitarbeiter, mein Teil an diesem großen Ganzen im Unternehmen, das macht super Sinn. Und man sieht auch sozusagen diese Verbindung, diese Verbundenheit, dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Zusammengehörigkeit, die wir auch so als soziales Wesen eigentlich so in uns selbst tragen. Das ist etwas, was wirklich auch ankommt und was sozusagen dann auch diese Unterstützung erfährt.
Also das heißt, Wertschätzung inflationär angewandt ist genauso kontraproduktiv, wie wenn man gar nichts sagt sozusagen. Genau. Wahrscheinlich könnte man vorstellen, dass auch die Körpersprache und der Augenkontakt natürlich auch wichtig ist, wenn ich es kommuniziere. Ich sehe, was du machst, ich renne nicht nur vorbei, ich schaue dich dabei an. Was sind denn jetzt so deine besten Tools, die du so parat hältst, um gerade in auftragsintensiven Zeiten Überlastung hintanzuhalten, wenn das möglich ist?
Ja, also gerade in diesen Zeiten, wo es hektisch ist, muss ich, wenn ich eine Führungskraft bin oder wenn ich auch zum Beispiel für dieses Projekt eine gewisse Rolle einnehme, eine gewisse Verantwortung auch habe, ist das Thema Kommunikation schon wieder gar nicht wegzudenken. Da geht es sehr stark auch darum, dass ich jetzt nicht einfach nur eine E-Mail an alle schreibe, 50 Menschen mit hineinkopiere, weil das ist sozusagen das neue Normal, dass wir mit dieser Art der Kommunikation mit anderen Menschen in Kontakt treten, weil wir sagen, für das andere, für dieses Persönliche haben wir eigentlich gar keine Zeit. Und gerade wenn wir in diesem Zusammenhalt widerstehen und in dieser Thematik, dass ein Projekt nur dann gut wird oder nur dann erfolgreich ist, wenn auch wirklich alle Rädchen miteinander zusammenspielen, geht es einfach darum, als Führungskraft auch ansprechbar zu sein, als Expertin, Experte da zu sein, wenn jemand eine Frage hat. Und zwar nicht, indem ich jetzt einfach da am Computer sitze und schnell meine E-Mails noch gleichzeitig beantworte oder zwischen zwei Meetings dem mal schnell was zurufe, sondern da geht es einfach um diese paar Minuten auch aufmerksam zuzuhören, weil das Zuhören ist auch ein ganz wichtiger Teil von einer guten Kommunikation. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig, weil die Kommunikation an sich, das bringt Energie, Das ist eigentlich das, wo wir so in unserer Kraft sind. Wenn wir aber die ganze Zeit nur selbst reden, dann schalten die Gehirne der rundum Sitzenden alle ab. Und deswegen ist es eine umso wichtigere Tugend, dass wir gut zuhören. Das ist zwar intensiver an der Energie, die wir selber dann auch aufwenden müssen. Das ist nicht so mit den typischen Bindungshormonen in Verbindung stehend, sondern da geht es einfach auch darum, so wahrzunehmen. Du hast vorher auch angesprochen, die Körpersprache wahrzunehmen, auch bewusst zu sagen, was empfinden die Menschen, die jetzt gerade etwas auch aussprechen? Was ist denn da sonst noch an Thema da? Und das funktioniert natürlich auch, obwohl wir jetzt natürlich keine körpersprachlichen Signale dazu haben, das funktioniert natürlich auch, wenn wir uns über die Plattform in der Kommunikation auch austauschen, weil es einfach da sehr wichtig ist, zu ermutigen, dass man auch Fragen stellt. Weil auch das ist sozusagen ein wichtiger Teil von Kommunikation, dass man sich auch trauen darf, sich einzubinden und Fragen zu stellen, weil das ist auch wieder etwas, was die Wertschätzung und das gegenseitige Zusammenarbeiten wahnsinnig stärkt, wenn es eben nicht nur ein Projekt von einem ist, wenn das Projekt nicht einfach von oben runterkommt oder von den Expertinnen, Experten sich die Arbeit aufgeteilt wird und jeder dann sagt, hurra, mein Teil war super, sondern wirklich auch darauf zu schauen, es geht um das Gemeinsame.
Mhm. Und genau diese Plattform hast du erschaffen. Glaubst du, es fällt vielen Menschen leichter, da ihre Überlastung kundzutun, als im Zwei-Augen-Gespräch mit quasi bekannten Mitarbeitern, die man jeden Tag sieht?
Das ist definitiv meine Beobachtung, weil es ist leider nach wie vor so, dass es sehr schwierig ist, im Unternehmen selbst über seine Grenzen zu sprechen. Es gibt in ganz vielen Unternehmen also wichtig gemeinte Angebote, vom Arbeitspsychologen angefangen bis zu ausgelagerten Services, wo Menschen anrufen können, mit Coaches sprechen, mit Psychologinnen und Psychologen sprechen. Das sind Dinge, wo immer diese Stresssituation bei mir liegt. Wo man sagt, okay, du bist jetzt gerade an deinen Grenzen, dich müssen wir reparieren. Wo es darum geht, die Menschen sozusagen bis zu einer Grenze zu treiben und dann, wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann nutzt man diese Angebote. Aber gerade im Unternehmen, und ich spreche sehr viel auch mit Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen, ist es natürlich ein großer Schritt, diesen Gang entlang zu gehen, durch diese Tür zu gehen, wo jeder weiß, aha, da sitzt der Arbeitspsychologe, da sitzt die Arbeitspsychologin drinnen. Ein bisschen besser ist es, wenn man jemanden anrufen kann, und das kann man dann natürlich auch auf externer Basis tun, da muss man nicht im Unternehmen direkt sein, aber mir ist es eben auch sehr, sehr wichtig zu sagen, jeder von uns hat Herausforderungen. Das ist sowas, was so gut tut den Menschen, dass sie auch sagen, ich sehe da auf der Plattform, da haben andere Menschen mein Problem, da haben die vielleicht ein bisschen eine andere Wahrnehmung dazu oder andere Erfahrungen ein bisschen. Aber im Grund genommen bin ich erleichtert. Es ist nicht an mir gelegen, dass ich sozusagen nicht in Ordnung bin, sondern es ist vielleicht am System gelegen. Ja. Es sind die Herausforderungen, die Belastungen, die uns alle treffen. Das sind eigentlich die Ursachen für diese Herausforderungen. Und wenn man sieht, man ist da mit mehreren im selben Boot, dann unterstützt man sich natürlich sehr gerne auch gegenseitig, kann sich helfen und durch dieses Gemeinsame auch eben sehr viel Stärke und sehr viel Kraft entwickeln, auch gerade bei der Lösungsfindung. Weil es geht ja auch darum, die Dinge dann nicht so zu lassen. Wenn ich Einzelne ausgliedere, dann bleibt ja das Rundumsystem genauso, wie es ist. Und ganz oft liegt ja in dieser Unternehmenskultur oder in der Struktur die Problematik. Und da kann ich noch so viel, ich sage immer, man kann nicht so viel atmen, dass man die Unternehmenskultur verändert, nicht? Sondern das ist eine Aufgabe, die allen gemeinsam ist, und das ist eine Herausforderung, die auch alle sehen müssen. Da brauche ich alle, vom CEO angefangen bis zu über alle Hierarchieebenen.
Was für eine wunderbare Unternehmensidee. Jetzt würde mich natürlich persönlich von dir interessieren, wie sieht denn dein Arbeits- oder Alltagsrhythmus aus, um Ressourcen in deinem Leben aufzubauen, um den Stress hintanzuhalten? Hast du da ein paar persönliche Tipps, die du uns gerne mitgeben kannst.
Ja, super gern. Also für mich ist Leistungsfreude so ein Thema, das mich immer begleitet hat. Ich habe in meinem ganzen Leben ganz herausfordernde Jobs gehabt. Ich habe in unterschiedlichen Rollen gearbeitet, sowohl national als auch international, bis zu Geschäftsleitungspositionen auch, wo es auch in einem Business gewesen ist, wo es eigentlich immer nach dem Event, vor dem Event war, nämlich in der Event- und Veranstaltungsbranche. Und da war es sowieso herausfordernd und stressig. Und man konnte sich natürlich die Frage stellen, will ich jetzt bis zu meinen Grenzen gehen? Und ich musste oft über meine Grenzen gehen, so wie alle Kolleginnen und Kollegen auch. Das kennt man gerade auch, wenn wir hier auf einem Event sind. Und ich habe mir gedacht, nein, als Psychologin weiß ich, du musst früh anfangen, wenn du deine Health Balance auch halten willst. Ich halte nichts von Work-Life Balance, weil das Gehirn stempelt nicht aus und es wagt tatsächlich manchmal gute Ideen zu haben, wenn ich nicht im Büro war. Und das war natürlich auch sehr, sehr hilfreich, dann Methoden und Tools zu nutzen. Und gerade diese Methoden und Tools, die ich nutze, das sind auch Sachen, wo man sagt, ja, ich habe eigentlich jetzt keine Zeit, um mich zu erholen oder irgendwo eine Pause einzusetzen. Ich arbeite sehr viel mit Mikropausen. Wirklich Aktivitäten, die so 30 Sekunden dauern, wo man sagt, okay, das kann ich mal schnell zwischendrin reinbringen. Oder das hilft mir jetzt in einer wichtigen Kommunikationssituation, die ich vielleicht mit anderen Menschen habe. Oder es übermannt mich etwas, weil mich ein Kollege blöd anspricht. Oder ein Kunde einen Wunsch hat, wo ich mir denke, wie sage ich dem jetzt, das kann ich so nicht erfüllen. Oder das wird sich in dem Zeitfenster nicht ausgehen. Das sind Momente, wo Stress aufkommt und die können wir gar nicht vermeiden. Und da gibt es viele davon jeden Tag, nicht? Wenn ich aber so kleine Stress-Tipps und Tricks habe in meiner Art Toolbox, mit der ich unterwegs sein kann, ohne dass ich jetzt wirklich einen Koffer oder eine große Handtasche dafür mittragen muss, weil wir all diese Tools schon in uns tragen, dann können wir das einfach sehr, sehr gut nutzen. Und wir haben jetzt gerade am Podium auch ein sehr wertvolles Beispiel gehabt, weil zum Beispiel die Sonja Wessely während ihres gesamten Beitrags mit beiden Beinen gut am Boden gestanden ist. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, gerade in der Kommunikation, gerade wenn wir vielleicht auch nervös sind, weil wir jetzt plötzlich unsere erste Präsentation vor unserem Team halten müssen, den ersten eigenen Termin bei Kunden haben. Wenn ich mich auf meine Fußsohlen konzentriere und schaue, wie geht's denn denen jetzt gerade? Stehen die richtig gut am Boden oder entdecke ich, dass ich da vielleicht nur auf den Zehenspitzen stehe, dass ich vielleicht nur auf den Fersen stehe? Dann stehe ich nicht gut, dann stehe ich nicht stabil. Das heißt, wenn ich austariere, wie ist es jetzt für meine Füße, dass der ganze Fuß sicher und fest am Boden steht, dann konzentriere ich mich auf ein paar Zentimeter, die am Boden sind. Aber das gibt mir wahnsinnig viel Kraft und Stabilität. Und da, wenn der Kunde einen Satz sagt oder der Kollege einen Satz sagt, der mich jetzt gerade aus den Schuhen zu hauen droht, und ich sage, okay, wie stehen jetzt meine Füße? Dann breche ich diesen Stressreflex, dass der Stress hochfährt, mir das Denken nimmt und ich eigentlich auch sprachlos werde. Sondern wenn ich die Füße am Boden verankert spüre, in dem Moment, wo etwas schief geht oder wo was passiert, was herausfordernd ist, dann kann ich gut kontern, dann kann ich mit einer smarten Antwort auch um die Ecke biegen, weil mein Gehirn ist voll wach, mein Gehirn ist voll da und ist nicht geflasht oder getriggert durch eine Stressreizreaktion.
Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, ich spüre jetzt gerade meine Fußsohlen sehr intensiv. Liebe Corinna Häsele, vielen lieben Dank für deine wirklich wertvollen Tipps. Alle weiteren Informationen zu BetterLinked findet ihr in den Shownotes. Und ich darf mich jetzt von dir verabschieden und ich hoffe, du hast heute noch einen wirklich ressourcenaufbauenden Nachmittag. Dankeschön.
Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch.
Dankeschön. Alles Liebe.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, schickt ihn gerne weiter oder schenkt uns ein Like.
Alle Infos zum Woman Power Day sowie zum Look Magazin und den kommenden Look Events finden sich auf looklife.at. Diese Podcast-Folge ist powered by Siemens Healthineers. Danke!